Guten Tag und hallo. Egal, was man vom politischen System im Iran hält oder nicht, der Angriff der USA und Israels auf den Iran ist ein völkerrechtswidriger Angriffskrieg. Daran gibt es nichts zu beschönigen oder zu interpretieren. Es ist ein völkerrechtswidriger Angriffskrieg. Er ist durch nichts zu rechtfertigen. Es ist ein freiwillig gewählter Krieg der USA und Israels mit dem erklärten Ziel eines Regimewechsels im Iran. Zur Erinnerung, noch eine Stunde vor Beginn der Angriffe am 28. Februar erklärte der omanische Außenminister, dass die Verhandlungen, die stattgefunden haben zwischen den USA und dem Iran unter Vermittlung Omans, zuletzt in Genf vor einer Lösung stünden. Dennoch haben die Amerikaner und die Israelis beschlossen, Israel anzugreifen. Wenn man die Sache nüchtern betrachtet, muss man sagen, dass weder Washington noch Tel Aviv jemals die Absicht hatten, sich mit dem Iran ins Benehmen zu setzen, sondern es ging darum, ein Projekt zu verwirklichen, das insbesondere die israelische Führung, namentlich Premierminister Netanyahu, seit über 30 Jahren verfolgen, nämlich einen Regimewechsel im Iran herbeizuführen. Natürlich nicht, um den Menschen dort die Freiheit zu bringen, darum geht es nicht, sondern es geht darum, den letzten verbliebenen hegemonialen Staat in der Region auszuschalten, der den eigenen hegemonialen, nach Vorherrschaft strebenden Machtansprüchen Israels und der USA im Nahen und Mittleren Osten gefährlich werden kann. Die Begründungen der Regierung Trump variierten. Am Ende hat er die Katze aus dem Sack gelassen, dass es natürlich um einen Regimewechsel gehe. Davor ging es angeblich um die Atomverhandlungen, aber auch das ballistische Raketenprogramm des Irans sollte zerstört bzw. abgebaut werden. Darauf hätten sich die Iraner niemals eingelassen. Angeblich sollte es nur um das Atomprogramm gehen in den Verhandlungen. Hier nun zur Erinnerung, es gab ein funktionierendes Atomabkommen, das 2015 von zahlreichen Staaten der Welt, darunter der EU-Troika, Großbritannien, Frankreich und Deutschland, unterschriftsreif verhandelt wurde. Dieses Abkommen hat funktioniert, 2015 verabschiedet, 2018 von Donald Trump in dessen erster Amtszeit, ja, aufgekündigt, in der Luft zerrissen. Dann gab es im Juni des vorigen Jahres erneut Verhandlungen mit dem Iran über dessen Atomprogramm. Auch diese Verhandlungen standen unter einem guten Stern, bis dann Israel und anschließend die USA beschlossen, den Iran anzugreifen. Auch dieses Mal hat man es genauso gemacht. Man heuchelte Verhandlungsbereitschaft, um dann tatsächlich aber das Land anzugreifen. In der irrigen Annahme, wie mir scheint, man könne durch einen begrenzten Militärschlag nun die politischen Verhältnisse im Iran grundlegend ändern. Der israelische Premierminister Netanyahu schwörte die Bevölkerung in Israel darauf ein, dass dieser Krieg einige Tage dauern werde. Auch die Regierung Trump scheint einen Kriegshorizont zu haben von etwa 2 Wochen maximal. Dann glaubt man dann den Iran in die Kapitulation gebombt zu haben. Ich fürchte, dass dies eine gravierende Fehleinschätzung ist. Dazu gleich mehr. Zunächst einmal aber ein Blick auf die Reaktionen weltweit, in Europa insbesondere. Dieselben Staatsmänner und Staatsfrauen, dieselben Regierungen, die ansonsten nicht müde werden, den, wie es heißt, russisch geführten Angriffskrieg auf die Ukraine zu verurteilen, sahen keinerlei Veranlassung, den amerikanisch-israelisch geführten Angriffskrieg auf den Iran nun gleichermaßen zu verurteilen. Stattdessen haben sowohl Ursula von der Leyen, aber auch der deutsche Bundeskanzler Friedrich Merz, ebenso andere, Keir Starmer, auch Emmanuel Macron, also Frankreich und Großbritannien, auch sie haben den Iran dafür verurteilt, dass er Vergeltungsanschläge führt auf die arabischen Nachbarstaaten in der arabischen Seite des Persischen Golfes. Nicht aber haben sie die Angriffe der USA und Israels verurteilt. Innerhalb Europas gibt es hier aber keine einhellige Meinung. Sowohl der Außenminister von Norwegen wie auch der Ministerpräsident Spaniens, sie haben deutlich diesen US-amerikanisch-israelisch geführten Angriff auf den Iran verurteilt. Die Einhelligkeit, mit der die EU-Troika, also Deutschland, Frankreich und Großbritannien, lediglich die iranischen Reaktionen verurteilt haben, nicht aber den Angriff selber, ist umso bemerkenswerter, als er diese EU-Troika maßgeblich beteiligt war, das JCPOA-Atomabkommen über Jahre hinweg zu verhandeln, das dann 2015 unter Barack Obama dann ja auch verabschiedet wurde, bevor es dessen Nachfolger Trump in seiner ersten Amtszeit 3 Jahre später wieder aufkündigte. Das heißt, wenn man es nüchtern betrachtet, die EU-Troika, führende europäische Politiker, sie begeben sich einmal mehr in die Rolle, ja, man muss sagen, von bloßen Hilfs-Sheriffs US-amerikanischer Politik. Sie sind nicht daran interessiert, sich zu positionieren, sich auf Rechtsstaatlichkeit und Rechtsnormen zu berufen, sondern sie deuten diesen Angriffskrieg so, dass er sie nicht in Verlegenheit bringt. Auch in Details gibt es hier interessantes Beobachten. Der deutsche Außenminister Wadefuhl vermeldete stolz, dass er von der israelischen Regierung als erster Minister in Europa informiert worden sei über den bevorstehenden israelisch-amerikanischen Angriff. Wie erwähnt, das erfüllte ihn offenkundig mit Stolz. Die Franzosen waren hier klüger. Macron sagte, er habe nichts gewusst von diesem bevorstehenden Angriff. Das ist natürlich immer besser, wenn man es so rum formuliert, denn ansonsten kann man sehr schnell in die Rolle gelangen eines mitgefangen, mitgehangen. Auf jeden Fall ist diese sehr verständnisvolle Haltung der Europäer für diesen Angriffskrieg auf den Iran gleichbedeutend mit einem vollständigen Verlust der eigenen Glaubwürdigkeit. Man kann nicht russisches Vorgehen in der Ukraine mit großen Worten verurteilen, zu Recht ja auch, gleichzeitig aber mit Blick auf den Iran so tun, als sei es ein völlig normaler Vorgang, wenn dieses geschehe, und als sei lediglich der Iran schuld an diesem Krieg. Dementsprechend haben ja auch die deutschen Medien und nicht nur sie diesen Angriffskrieg zunächst einmal als einen Präventivkrieg geframed. Es ist aber kein Präventivkrieg, man kann es nicht oft genug hervorheben. Es ist ein völkerrechtswidriger Angriffskrieg, dessen Folgen heute noch gar nicht abzusehen sind. Es ist völlig klar, dass weder die USA noch Israel bereit waren, sich mit dem Iran zu arrangieren. Es soll der letzte verbliebene Widersacher westlicher hegemonialer Ansprüche in der Region ausgeschaltet werden. Der in den USA sehr einflussreiche Iran-Kenner Trita Parsi formulierte es so, er sagte, die israelische Führung habe der Regierung Trump über Monate hinweg eingeflüstert, dass der iranische Widerstand sehr schnell in sich zusammenbrechen würde. Man habe die Risiken eines solchen Krieges bewusst gegenüber der US-Führung heruntergespielt, um die USA in diesen Krieg in den Iran mit hineinzubringen. Und offenkundig seien die USA doch selber überrascht über die Vehemenz, mit der die iranische Seite zurückgeschlagen hat. Sie hat im Grunde genommen das getan, was sie auch angekündigt hat. Sie hat umfassend in den arabischen Golfstaaten Militärstationen und CIA-Horchposten, Spionagestationen angegriffen. Das ist insoweit problematisch, als natürlich diese arabischen Staaten zu Recht diese Angriffe als Angriffe auf ihr Land werten. Das sind es natürlich auch, solche Angriffe. Aber das Ziel der Iraner sind nicht die arabischen Staaten selber und deren politische Führungen, sondern es ist das amerikanische Militärpersonal und die entsprechenden militärischen Einrichtungen. Wohin der Krieg sich entwickelt, da muss man abwarten, wie sich die Lage entwickelt. Ich war persönlich sehr überrascht, dass schon am ersten Tag des Krieges, also am 28. Februar, die Iraner die Straße von Hormuz beschlossen haben. Diese Straße von Hormuz ist ein Nadelöhr, 40 bis 50 Kilometer breit, durch das 20% der weltweiten Erdöl- und Erdgasmengen transportiert werden. Wenn also dieses Nadelöhr geschlossen wird, dann bedeutet das, dass die Energiepreise in den nächsten Wochen und Monaten sehr in die Höhe schnellen werden, explodieren werden, mit unabsehbaren Folgen für die Volkswirtschaften weltweit, für die Wirtschaftslage weltweit. Und das aus iranischer Sicht in Anführungsstrichen Erfreuliche ist, dass es eigentlich, um diese Straße zu schließen, nicht viel bedarf. Denn allein die Ankündigung der Iraner, dass diese Straße nunmehr geschlossen sei, führt dazu, dass es keine Versicherungsgesellschaft der Welt gibt, die nunmehr noch Schiffe versichern wird, die durch diese Straße fahren wollen. Während des irakisch-iranischen Krieges 80 bis 88 haben die US-Truppen Konvois organisiert, also Schiffe der USA, die Öltanker eskortiert haben, vor allem in den Jahren 87 und 88. Das wird man dieses Mal nicht wiederholen können, denn mittlerweile gibt es Drohnen und diese Drohnen können mühelos Tanker angreifen und auch amerikanische Kriegsschiffe, wenn sie wenige Kilometer entlang der iranischen Küste fahren und es braucht nur ein Tanker in Flammen aufgehen, dann ist dieser Transport auf dieser Route endgültig abgeschnitten. Wenn ich mir die mediale Berichterstattung in Deutschland vor Augen führe, so habe ich den Eindruck, dass man die Risiken dieser Straßenschließung gewaltig, gewaltig unterstützt. Das hat gravierende Folgen auch für die deutsche Volkswirtschaft. Zur Erinnerung, aus Russland wollen wir kein Öl und Erdgas mehr beziehen. Aus dem Nahen Osten wird es jetzt knapp werden. Es bleibt also überwiegend jetzt noch die Versorgung aus den USA. Das bedeutet, dass sich die Deutschen in eine enorme Energieabhängigkeit von den USA gebracht haben. Und die Amerikaner werden natürlich das nutzen, um ihre Preise noch einmal deutlich zu erhöhen. Aber auf diesen Aspekt will ich jetzt nicht eingehen. Viel entscheidender ist das, was ebenfalls am 28. Februar geschehen ist, am ersten Kriegstag, nämlich die Ermordung des Revolutionsführers Ali Khamenei. Ich glaube, dass auch diese Ermordung in der öffentlichen Wahrnehmung in Deutschland, in der Politik wie auch in den Medien völlig unterschätzt wird. Donald Trump bezeichnete ihn als einen der bösartigsten Menschen, der je gelebt hätte. Auch in Deutschland hat natürlich die iranische Führung, hat der Revolutionsführer einen extrem negativen Ruf aufgrund der Unterdrückung der eigenen Bevölkerung. Diese Kritik ist natürlich in der Sache berechtigt, aber sie rechtfertigt nicht, wie bereits erwähnt, diesen völkerrechtswidrigen Angriffskrieg auf den Iran und sie rechtfertigt erst recht nicht die Ermordung des höchsten politischen und religiösen Repräsentanten im Iran. Die Auswirkungen dieses Angriffes werden verheerend sein und ich will das im Folgenden begründen, erklären, weil das, glaube ich, den meisten Menschen in Deutschland nicht so bewusst ist. Die Angreifer, die USA und Israel, glauben, wenn man die politischen Köpfe dieses Systems im Iran der Islamischen Republik liquidiert, dass dann dieses politische System zusammenbricht und dass dann die Opposition oder Aufständische die Macht übernehmen könnten. Das ist, glaube ich, die Fantasie, die man hat in Tel Aviv wie auch in Washington. Das wird aber so nicht funktionieren. Denn die Macht im Iran liegt eindeutig in den Händen des iranischen Militärs. Und man hat natürlich für diesen Fall vorbereitet. Es gibt jetzt einen Übergangsrat, der das Land führen soll. Und das, was, glaube ich, den wenigsten in Deutschland bewusst ist, ist Folgendes. Ali Khamenei war nicht allein ein Politiker, sondern auch ein religiöser Politiker. Um die Bedeutung seiner Ermordung zu ermessen, erlaube ich mir einen Vergleich, der zwar einerseits hinkt, aber andererseits sehr anschaulich ist, denn in diese Richtung geht es. Es ist ungefähr so, als würde jemand den Papst ermorden. Es ist ungefähr so, als würde jemand den Papst ermorden, die höchste religiöse Instanz in der katholischen Kirche. Da kann man dann nicht argumentieren, naja, Kirche brauchen wir nicht oder die katholische Kirche hat viele Fehler gemacht. Das ist alles Unfug. Das zählt in einem solchen Fall nicht, sondern es geht hier darum, dass als unmittelbare Reaktion dieser Ermordung große Unruhe hineingetragen wird in die gesamte islamische Welt. Es gab als erste Reaktion Proteste in Pakistan und ebenso in Kaschmir, in Indien, wo viele Schiiten leben. Man muss sich vorstellen, der Revolutionsführer, er war 86 Jahre alt und er war die höchste religiöse Instanz bei den 12er Schiiten. Es gibt Schiiten und Sunniten im Islam bekanntermaßen. Die Schiiten stellen etwa 10-15% der etwa 2 Milliarden Muslime weltweit. Und die meisten Schiiten leben im Iran und im Irak. In dem Ali Khamenei ermordet worden ist er nunmehr zu einem Märtyrer geworden. Und diese Begrifflichkeiten sind uns fremd, aber sie sind sehr wirkmächtig, vor allem im schiitischen Islam. Nur einmal ein kleiner Rückblick in die Geschichte. Was bedeutet eigentlich Schiismus? Das Schiitentum, der Begriff leitet sich ab von Jihad Ali, die Partei Alis, was bedeutet das? Nach dem Tod des Propheten Mohammed stellte sich die Frage, wer soll eigentlich die islamische Frühgemeinde führen? Und die Anhänger Alis, Jihad Ali, daher die Bezeichnung Schiiten, sie waren der Meinung, dass Ali bzw. Hussein, seinem Sohn, dass ihm die Führung der islamischen Gemeinde zustehe. Aber in der Schlacht von Kerbala im Jahr 680 kam eine sunnitische Übermacht, kann man sagen, und hat die damaligen Schiiten vernichtend geschlagen. Die Begriffe Schiiten und Sunniten gab es damals noch nicht. Ich verwende sie hier der Vereinfachung halber. Die Grundidee der schiitischen Lehre ist, dass man eigentlich das Recht und die Gerechtigkeit auf seiner Seite hatte, aber ein Unrecht ist ihnen widerfahren, eine Übermacht ist über die Schiiten hergefallen, nämlich in Gestalt der Sunniten, der Umayyaden, der späteren Herrscherdynastie in Damaskus, die über Jahrhunderte dann den sunnitischen Islam prägte. Und dieser Grundgedanke, dass sozusagen die Guten gegen die Bösen unterlegen sind, dass die Gerechten den Ungerechten der imperialen Arroganz weichen mussten, das ist tief verwurzelt im schiitischen Bewusstsein. Und im Grunde genommen ist diese Ermordung von dem Imam Khamenei ein Déjà-vu. Es ist sozusagen Kerbela 2.0. Wieder gibt es einen Aggressor, in diesem Fall die USA und Israel, die quasi das Oberhaupt der Schiiten ermordet haben. Aus der Perspektive jetzt von Ali Khamenei, dem Ermordeten, er war 86 Jahre alt, war das im Grunde genommen, wenn ich so sagen darf, ein Gottesgeschenk. Ali Khamenei, man wusste, dass er schwer krank ist, er hatte offenbar Krebs. Dadurch, dass er jetzt ermordet worden ist, rückt er auf in den Rang der Märtyrer. Er ist damit sozusagen eine legendäre, eine heldenhafte Gestalt. Er wird eingehen in schiitische Mythologie. Er ist eine unglaublich inspirierende Kraft für gläubige Schiiten. Natürlich gibt es Widersacher des politischen Systems im Iran, aber darum geht es jetzt nicht. Es geht jetzt um die theologische Ebene. Die sehr, sehr viele Schiiten, ich weiß nicht, ob es die meisten sind, aber sehr, sehr viele Schiiten werden diese Ermordung von Ali Khamenei begreifen als einen Angriff auf ihre Religion, auf das Schiitentum. Und sie werden dementsprechend reagieren. Die ersten Reaktionen, wie erwähnt, hat es schon gegeben, den Versuch, das amerikanische Konsulat in Karachi, Pakistan zu stürzen und Unruhen in Kaschmir. Und das sind erst die Anfänge. Das wird in den nächsten Wochen und Monaten noch ganz andere Dimensionen annehmen. Vor einem Monat gab es eine sogenannte Antisemitismus-Konferenz in Jerusalem. Und im Rahmen dieser Konferenz hat Netanyahu, der israelische Regierungschef, erklärt, dass der größte Feind Israels der Islam sei. Also der Regierungschef von etwa 7,5 Millionen jüdischen Israelis erklärte knapp 2 Milliarden Muslimen weltweit, erklärte sie zu Feinden, zu Gegnern Israels. Das ist eine enorme Hybris, die sich in solchen Worten verbirgt. Und es könnte sein, dass die Büchse der Pandora, die man hier geöffnet hat, gar nicht mehr zu schließen sein wird. Ich kann nur davor warnen, die religiöse Dimension dieser Ermordung zu unterschätzen. Das wird die Region des Nahen und Mittleren Ostens auf eine Art und Weise prägen in den nächsten Jahren und Jahrzehnten. Ehrlich gesagt, ich mag mir das gar nicht alles so vorstellen und hier ausmalen. Es ist natürlich auch alles zum jetzigen Zeitpunkt noch spekulativ. Aber der Fallout wird gewaltig sein. Er wird gewaltig sein. Er wird verheerend sein. Wenn Hunderte von Millionen Menschen Schiiten, aber nicht nur Schiiten, 12er Schiiten, wenn sie in Israel, in den USA ihre Feinde sehen, das kann Auswirkungen haben. Vergessen wir nicht, dass auch in den arabischen Golfstaaten sehr, sehr viele Schiiten leben. Und wenn die dort den Aufstand proben, in Verteidigung des Irans, indem sie beispielsweise westliche Ausländer angreifen oder indem sie Militäranlagen ebenfalls angreifen oder sogar versuchen, die Macht zu übernehmen, etwa in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Ich höre an dieser Stelle auf, aber ich möchte den Hinweis doch sehr, sehr deutlich machen. Wir haben es hier mit einer religiösen Dimension zu tun, die nunmehr in diesen Krieg hineingetragen worden ist, dessen Konsequenzen noch gar nicht abzusehen sind. Und das ist ein Prozess, der wird sich über Jahre fortsetzen. Und ehrlich gesagt, ich mag mir das gar nicht ausmalen, wohin diese Reise hier noch gehen kann. Ich glaube, dass sowohl die USA und Israel in ihrer unendlichen Hybris völlig unterschätzt haben, was sie hier anrichten. Sie glauben, dass sie diesen Krieg ein paar Tage, ein paar Wochen führen können. Es gibt donnernde Rhetorik vom US-Präsidenten, man werde den Iran vernichten, schlagen und dergleichen mehr. Sicherlich, die Amerikaner, sie sind die stärkste Militärmacht der Welt, aber man gewinnt Kriege nicht mit Waffen allein. Man hat hier eine Lunte entzündet, die noch in Jahren, wenn nicht Jahrzehnten explodieren kann. Übrigens, wir erinnern uns, dass Präsident Trump ja in einer Wutrede noch einmal erklärt hat, was der Iran alles Böses den Amerikanern angetan hat seit den 1980er Jahren. Das Entscheidende in seiner Rede hat er allerdings vergessen. Er hat natürlich nicht erwähnt, dass die Islamische Revolution 1979 überhaupt nur deswegen stattfinden konnte, weil die Amerikaner und die Briten 1953 die demokratisch gewählte Regierung unter Mohammed Mossadegh gestürzt hatten, der 2 Jahre zuvor sich erfrecht hatte, die iranische Erdölindustrie zu verstaatlichen. Daraufhin kam der Schah an die Macht, der brutal geherrscht hat mit Hilfe des US-amerikanischen und des israelischen Geheimdienstes. Und die Antwort auf diesen Putsch gegen Mossadegh 1953 kam 1979 in Gestalt der Islamischen Revolution. Also eine Generation zeitversetzt kam es zu dieser Islamischen Revolution, die historisch gesehen undenkbar gewesen wäre ohne den Putsch gegen Mossadegh im Jahr 1953. Diesen Zusammenhang erkennen natürlich bei uns so gut wie keine Politiker oder Meinungsmacher. Sie denken nicht in historischen Kontinuitäten. Und ich würde mal sagen, so wie der Putsch gegen Mossadegh eine Generation zeitversetzt die Islamische Revolution ausgelöst hat, so wird die Ermordung des Revolutionsführers Khamenei ebenfalls noch Folgewirkungen tätigen und zeitigen, die sich in Jahren und Jahrzehnten bemessen. Dieser Krieg ist nicht einfach zu beenden, denn es ist die Büchse der Pandora jetzt geöffnet, wie erwähnt. Die Iraner werden diesen Krieg nicht einfach so beenden. Sie haben verstanden, dass sie mit den Amerikanern keine Deals machen können. Die Amerikaner werden sie immer belügen und betrügen, auf ihren eigenen Vorteil achten. Sie wollen dieses System zerstören, zerschlagen. Wenn sie das Regime nicht stürzen können, dann wollen sie zumindest erreichen, dass der Iran auseinanderfällt als Zentralstaat, dass verschiedene ethnische Gruppen aufeinander losgehen und dass sich der Iran in einem ewiglichen Krieg selber zerstört und im Iran dann Verhältnisse zum Tragen kommen wie in Afghanistan, im Irak, in Libyen oder in Syrien. Das ist das Ziel, das ist die Hoffnung der Amerikaner wie auch der Israelis. Aber sie unterschätzen, dass der Iran, obwohl er natürlich militärisch den Amerikanern und den Israelis nicht das Wasser reichen kann, die Iraner sind in der Lage, sehr, sehr viel Einfluss zu nehmen auf die Ereignisse in der Region. Ich habe es schon mehrfach erwähnt, der Iran ist 4,5 Mal größer als Deutschland, ist ein riesiger Flächenstaat mit 92 Millionen Einwohnern. Und es ist nicht möglich, dieses Land militärisch zu besiegen. Nicht einmal, wenn man mit Bodentruppen ginge, was natürlich nicht geplant ist. Aber das Land ist riesig, es ist ein Gebirgsland. Es ist nicht möglich, hier von außen eine Veränderung zu erwirken. Es gibt im Iran natürlich Menschen, die hoffen, dass es jetzt zu einer politischen Veränderung kommt. Es wird aber genauso auch sehr, sehr viele Menschen geben, die sich jetzt erst recht hinter die politische Führung in Teheran scharen, weil sie empört darüber sind als Patrioten, dass der Iran angegriffen wird und weil sie natürlich auch die Ermordung von Khamenei nicht gutheißen. Ein Großteil der Bevölkerung im Iran tut das nicht. Und zu glauben, dass es jetzt eine Oppositionsbewegung geben könnte, die das System herausfordern würde, ist völlig abwegig. Diese Ermordung von Khamenei und dieser völkerrechtswidrige Angriffskrieg hat dazu geführt, dass die Überlebenszeit des politischen Systems noch einmal um mindestens eine Generation verlängert worden ist. Es gibt eine interessante Bemerkung von Revolutionsführer Khomeini, der gegen Ende des irakisch-iranischen Krieges, der von 1980 bis 1988 dauerte, dieser Krieg wurde damals von den westlichen Staaten und den arabischen Golfstaaten massiv gefördert, indem man Saddam Hussein ermutigt hatte, den Iran anzugreifen mit dem Ziel, die Islamische Republik zu beseitigen. Und Khomeini sagte gegen Ende dieses Krieges, dieser Angriff Saddam Husseins auf uns, auf den Iran, war eine Art Segen, Denn zu Beginn der Islamischen Republik waren die Verhältnisse sehr unklar. Es war nicht sicher, dass die Islamische Republik sich etablieren konnte. Es gab sehr viel Opposition. Aber durch den Krieg wurden die Reihen geschlossen und konnten diejenigen, die sich gegen das Regime damals stellten, als Landesverräter entsprechend ausgeschaltet werden. Und insoweit wird es auch nicht möglich sein, auf der Grundlage dessen, was jetzt geschehen ist, daran zu glauben, dass es hier nun eine Entwicklung geben könnte in Richtung Pluralität oder dergleichen Dinge mehr. Das Militär ist der entscheidende Machtfaktor im Iran und er wird es bleiben. Und all diejenigen, die im Ausland nun glauben, man könne den Sturz herbeifantasieren, die irren ganz massiv. Ganz im Gegenteil, wie erwähnt, die Haltbarkeit der politischen Verhältnisse im Iran ist somit erst einmal gewährleistet. Und wohin das alles führt, wie gesagt, das ist zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht abzusehen. Trump erklärt einerseits, man werde den Iran im Zweifel vernichtend angreifen. Andererseits erklärt er, naja, wir können auch nach einigen Tagen den Krieg beenden. Zum Beispiel können Sie sagen, die Amerikaner, wir haben Khamenei getötet und damit haben wir unser Kriegsziel erreicht. Aber die Iraner werden nicht loslassen. Die Iraner wissen ganz genau, wenn ich sage die Iraner, meine ich die politische Führung im Iran. Die wissen ganz genau, dass sie mit den Amerikanern nicht verhandeln können, mit den Israelis sowieso nicht. Es wird keinen Frieden geben in der Region, wenn es nicht einmal gelingt, klare Verhältnisse zu schaffen. Die Iraner haben in den letzten Jahren sehr viele Demütigungen hinnehmen müssen und jetzt ist im Grunde genommen Showdown. Jetzt ist Showdown, jetzt werden sie den Amerikanern und Israelis klar signalisieren, dass sie sich nicht länger für dumm verkaufen lassen und sie werden ihre Ziele mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln zu erreichen versuchen. Der Iran ist natürlich nicht so stark wie die USA oder Israel militärisch, wie erwähnt, aber auch die Iraner haben sehr gefährliche Waffen. 1000 bis 1500 Langstreckenraketen, darunter auch Hyperschallraketen. Diese 1000 bis 1500 Raketen sind in erster Linie für Tel Aviv bestimmt. Darüber hinaus haben die Iraner aber auch noch Zehntausende von Mittelstreckenraketen mit einer Reichweite von etwa 200 Kilometern und damit können sie die gesamte Golfregion militärisch abdecken. Und sie haben so viele von diesen Raketen, dass sie über Monate, wenn nicht über Jahre hinweg, in der Lage sind, sich gegen amerikanische Angriffe zu verteidigen, sofern amerikanische Schiffe sich den Küstengewässern nähern. Bereits am ersten Tag des Krieges, am 28. Februar, hat der Iran die Straße von Hormuz geschlossen. Durch diese Straße von Hormuz, die an ihrer engsten Stelle gerade einmal 25 Kilometer breit ist, gehen rund 20% der weltweiten Erdgas- und Erdölexporte durch diese Meerenge zwischen dem Iran und dem Oman. Und es ist natürlich nicht sehr aufwendig, diese Straße zu sperren. Die Revolutionsgarde hat dieses getan. Sie hat diese Straße für gesperrt erklärt. Und das Paradoxe ist, dass es eigentlich auch nicht mehr bedarf als einer solchen Erklärung. Die Iraner müssen nicht einen Schuss abfeuern, um dieser Sperrung Nachdruck zu verleihen. Denn keine Versicherungsgesellschaft der Welt wird jetzt mehr Schiffe versichern, die durch diese Straße fahren. Und damit kommt der Handel mit Erdöl und Erdgas aus der Region erst einmal zum Erliegen mit gravierenden Folgen für die Weltwirtschaft. Die Folge wird sein, dass natürlich die Preise im Bereich Erdöl und Erdgas massiv steigen werden. Vor allem für Deutschland hat das gravierende Konsequenzen. Wir beziehen ja kein Erdöl und Erdgas mehr aus Russland, das sind die Bösen. Wir beziehen es dann nicht mehr aus dem Nahen Osten oder nur noch in kleiner werdenden Teilen. Bleibt uns eigentlich nur noch die USA als entscheidender Lieferant. Und die Amerikaner werden sich sicherlich revanchieren, indem sie die Preise entsprechend gestalten, und zwar zu ihren Gunsten, nicht zugunsten der Deutschen. Aber ich glaube, dass dieses in Deutschland, diese Botschaft noch nicht angekommen ist, was uns da in den nächsten Wochen und Monaten erwartet. Und ganz ehrlich, also wenn ich über diese Dinge nachdenke, dann wird mir wirklich schummrig. Also unterschätzen wir nicht die Gefährlichkeit der Dynamik in der Region. Das, was da passiert, hat das Potenzial, sich auszuweiten zu einem dritten Weltkrieg. Russland wie auch China werden dem politischen System, der politischen Führung in Teheran beistehen. Aus geostrategischen Erwägungen, beide Länder brauchen den Iran für ihre eigenen geostrategischen, geopolitischen, wirtschaftlichen Zwecke. Sie werden nicht einfach zur Kenntnis nehmen, dass die USA und Israel dieses Land endlos angreifen. Irgendwann werden sie nicht rückschlagen, aber sie werden alles tun, um dem Iran Unterstützung zu gewährleisten. Und das ist eine wirklich sehr, sehr gefährliche Situation. Wir müssen auch davon ausgehen, dass die Amerikaner wie auch die Israelis in ihrem Größenwahn vor nicht zurückschrecken werden. Ich halte es auch nicht für ausgeschlossen, dass wenn die Amerikaner und die Israelis so sehr in die Defensive kommen, dass sie merken, sie können diesen Krieg nicht zu ihren Gunsten beenden. Sie können aber auch nicht einen vernichtenden Schlag gegen Teheran setzen. Ich halte es nicht für ausgeschlossen, dass man in Tel Aviv und Washington dann sich auch überlegt, die Atombombe einzusetzen oder zumindest doch eine Mini-Nuke einzusetzen, um den Iran auf diese Art und Weise ins Abseits zu manövrieren. Das alles sind Szenarien, darüber möchte ich gar nicht nachdenken. Aber ich werde das Gefühl nicht los, dass wir uns gerade an Deck der Titanic befinden und dass wir auch in Europa einer großen Illusion erliegen, wenn wir glauben, dass das alles irgendwie schon ein gutes Ende nehmen würde. Das ist eine so gefährliche Situation, die wir jetzt haben, wie es sie seit dem Ende des Zweiten Weltkrieges, vielleicht abgesehen von der Kuba-Krise 1962, so nicht gegeben hat. Unsere Auguren, die Politiker, die Medienschaffenden, sie erkennen diese Zusammenhänge, wie ich meine, in den meisten Fällen nicht, weil sie zu sehr Gefangene sind der ideologischen Vorgaben, das Terrorregime in dem Iran, das Mullah-Regime, die Frauen müssen befreit werden und so weiter. Frau, Freiheit, Leben, Sie erinnern sich, solche Slogans, die auch von Aktivisten und Aktivistinnen hier sehr stark propagiert worden sind in den letzten Jahren. Die ersten Kriegsopfer im Iran, ja, das war eine Mädchenschule in einer Stadt namens Mandab. Mindestens 150 Tote nach einem Tag plus noch einmal 100 Verletzte. Ja, wie bringt man den Frauen im Iran die Freiheit von außen, indem man Mädchen in einer Schule in diesem Maßstab tötet? Man könnte böse ergänzen, das ist Teil der israelischen Kriegsführung, denn wann in welchem Krieg hätten die Israelis darauf verzichtet, Zivilisten und Kinder zu töten? Im Gazastreifen haben sie es getan. Im Westjordanland sterben Kinder, Jugendliche, Zivilisten sterben, Frauen im Libanon ebenfalls. Denken Sie an die Pager-Attacken Ende 2024. Das alles ist eine wirklich, ja, wirklich verheerende Situation. Es werden Tausende und Abertausende Menschen sterben. Und wozu? Für den Größenwahn von zwei Staaten, die sich für Säulen der Demokratie halten, die aber im Grunde genommen zerstörerisch agieren und die Welt in den Abgrund führen. Es gibt wirklich kaum einen Staat, der so gefährlich wäre für den Frieden in der Welt wie diese beiden zum gegenwärtigen Zeitpunkt. Natürlich ist auch, um das nicht, ich will nicht versäumen, das zu erwähnen, auch der russische Angriff auf die Ukraine ist zu verurteilen, weil das ja sozusagen das Nonplusultra aller politischen Bezugsrahmen ist in Deutschland. Aber wenn das so weitergeht im Nahen Osten, dann wird dieser Ukraine-Krieg vollkommen verblassen. Die Gefährlichkeit dieses Krieges ist vergleichsweise gering, wenn man es vergleicht mit dem Potenzial, den dieser Krieg im Nahen Osten hat. Also es wird einem da mir jedenfalls wirklich schummrig, wenn ich mir die Perspektiven für die nächsten Wochen und Monate ausmale. Alles ist denkbar. Alles ist denkbar. Und wir haben eine politische Führung, die diese Zusammenhänge, wie mir scheint, ich will niemandem zu nahe treten, aber mein Eindruck ist, dass die politische Führung in Deutschland nicht ansatzweise begriffen hat, was die Stunde geschlagen hat. Ist es überhaupt möglich, mit einem Land wie Israel im Nahen Osten friedlich zu koexistieren? Ist das überhaupt möglich? Oder hat sich dieses Land entwickelt zu einem Land, das unberechenbar agiert? Sie haben es vielleicht mitbekommen, der US-Botschafter in Israel, Mike Huckabee, der ein christlicher Zionist ist, er erklärte kürzlich, dass israelische Grenzen vom Euphrat bis zum Nil reichen würden. Im Grunde müsste dieser Mike Huckabee israelischer Botschafter sein in den USA, nicht umgekehrt. Aber er ist ein christlicher Zionist und er ist eben der Meinung, dass Israel alles Recht der Welt habe, die gesamte Region des gesamten Nahen Ostens zu kontrollieren. Und insoweit ist natürlich auch dieser Krieg gegen den Iran aus dieser Perspektive völlig legitim. Es muss alles abgeräumt werden, was die suprematistischen Ansprüche Israels gefährden könnte. Vor einer Woche hat die israelische Botschaft in Deutschland darauf hingewiesen, dass die zunehmend anti-israelische Stimmung in Deutschland zurückzuführen sei auf radikale Islamisten aus der Türkei, die in Deutschland agieren würden. Das ist ein etwas befremdliches Statement. Das kam noch aus der Zeit vor dem israelisch-amerikanischen Angriff auf den Iran. Warum diese propagandistische Vorlage? Weil die israelischen Oppositionsführer, aber auch Netanyahu selber, bereits den nächsten Feind ausgemacht haben nach dem Iran, wie es Yair Lapid, einer der beiden wichtigsten Oppositionsführer in Israel, so schön formuliert hat. Die Türkei ist der nächste Iran. Die Türkei ist das nächste Land, das Israel gefährlich wird, wie jetzt der Iran. Auch Katar gilt als Bedrohung, offizielle Begründung. Beide Länder unterstützen die Muslimbruderschaft, die aus Ägypten stammt und die von vielen arabischen Ländern als Bedrohung gesehen wird. Aber die Muslimbruderschaft ist eben eng verbunden mit der Türkei und mit Katar. Und indem man diese Gefahr heraufbeschwört, wird schon mal ein Akzent gesetzt für die Zeit nach dem Irankrieg. Also zu glauben, dass Israel Ruhe geben würde oder signalisieren würde, wir haben jetzt unsere Sicherheitsbedürfnisse befriedigt, indem das Regime in Teheran ausgetauscht wurde, ist ein Irrtum. Einmal unabhängig davon, dass das Regime, dass die politischen Strukturen im Teheran nicht auseinanderfallen werden. Dieses politische System wird an der Macht bleiben, aber trotzdem bereitet man schon den nächsten Feind vor. Übrigens, Netanyahu hat auch schon darauf hingewiesen, dass es natürlich nicht sein kann, dass Pakistan über Atombomben verfügt. Auch hier müsste man aktiv werden. Israel ist ein Staat, der völlig entfesselt agiert, in dem Bewusstsein, dass man das gesamte historische Palästina sich unter seiner Ägide vereinen will, unter Vertreibung der Palästinenser, unter Liquidierung eines Großteils der palästinensischen Bevölkerung. Vor diesem Hintergrund ist es also sehr, sehr schwierig, sich vorzustellen, dass dieser jüdische Staat, so wie er gegenwärtig existiert, auf Dauer Bestand haben kann in der Region. Das kann man sich nicht vorstellen. Mehr und mehr intelligente und gemäßigte Israelis werden Israel verlassen. Und diejenigen, die bleiben, sind die Hardliner, sind die Zeloten, sind diejenigen, die Krieg führen wollen. Die israelische Gesellschaft müsste sich die Frage stellen, wollen wir mit den Palästinensern koexistieren oder wollen wir die Unterdrückung, die Ermordung und die Vertreibung der Palästinenser dadurch relativieren, indem wir uns expansionistisch verhalten und den gesamten Nahen Osten unseren Interessen, unseren Zielen, unseren Machtansprüchen unterwerfen. Das ist die entscheidende Frage und die Regierung Netanyahu tendiert zu Letzterem, aber das ist sozusagen zu viel des Guten. Hier verhebt man sich, hier droht das, was ich das Stalingrad-Moment nenne. Ich glaube, dass dieser Angriff auf den Iran so eine Art Tipping Point markiert. Es ist der Punkt, wo die Israelis merken werden und die Amerikaner mit ihnen, dass sie den Bogen überspannt haben. Die Iraner werden einen furchtbaren Preis bezahlen. Es werden unendlich viele Iraner sterben. Sehr viel mehr als Israelis. Aber dennoch wird es nicht möglich sein, den Iran zu besiegen. Ein Land mit einer 5000-jährigen Kultur. Das Iraner sind die am besten ausgebildeten Menschen im Nahen und Mittleren Osten. Also die Vorstellung, dass man dieses Land in die Steinzeit bomben könne und anschließend im Frieden in einem Groß-Israel leben könne, das ist eine völlig illusorische Annahme. Was müsste europäische Politik tun, um zu deeskalieren? Es müsste zunächst einmal natürlich klar und deutlich benennen, wer hier der Aggressor ist und wer nicht. Und es müsste selbstverständlich darum gehen, dass man sich distanziert von diesem völkerrechtswidrigen Angriffskrieg. Das werden natürlich die Deutschen, das wird das EU-Europa nicht tun, obwohl es, wie erwähnt, innerhalb der EU unterschiedliche Strömungen gibt. Es sind nicht alle auf Linie der EU-Troika, Deutschland, Frankreich, Großbritannien. Also hier kann auch sehr schnell ein Split, eine Teilung innerhalb der EU erfolgen. Und Deutschland befindet sich in einer sehr schwierigen Situation, weil Deutschland mehr und mehr isoliert ist. Wir stehen ständig auf der falschen Seite. Das haben wir schon getan, indem wir den israelischen Genozid an den Palästinensern schöngeredet haben und Israel alle Unterstützung angedeihen lassen, inklusive von Waffenlieferungen, um den Vernichtungskrieg gegen die Palästinenser fortzuführen. Und jetzt signalisiert die Bundesregierung ebenfalls Verständnis für diesen angeblichen Präventivkrieg. Das wird uns alles noch mächtig auf die Füße fallen. Und es ist aber nicht nur das. Es ist so, dass im Grunde genommen der Westen und die Europäer jedwede Glaubwürdigkeit verloren haben. Indem wir unsere Heuchelei zur Staatsräson erkoren haben, nimmt uns doch im globalen Süden niemand mehr ernst. Man kann doch Ländern wie Deutschland, Frankreich und Großbritannien, die beiden letzteren Länder, haben ja auch eine lange Kolonialgeschichte, nicht wirklich glauben, dass sie für irgendetwas einstehen würden, außer ihrer eigenen Interessen. Wir sind doch nicht mehr glaubwürdig, wenn wir von Freiheit, Demokratie und Menschenrechten reden. Das nimmt man doch außerhalb der westlichen Bubble nur noch wahr als peinliches Geschwätz. Wir werden natürlich gemessen an unseren Taten. Und ich weiß nicht, wie Deutschland sich verhalten wird, wenn die israelische Seite auf die Idee kommt, einmal in die Enge getrieben zu sagen, ach, hallo Deutschland, hallo Staatsräson, seid doch so gut, unterstützt uns mit deutschen Soldaten in unserem verzweifelten Freiheitskampf gegen den Iran. Was werden wir dann in Deutschland wohl für Diskussionen haben? Wir haben nicht gelernt in Deutschland, unsere politische Führung nicht, die meisten Meinungsmacher nicht, dass wir trennen zwischen der legitimen Wahrnehmung eigener Interessen und Ideologie. Wir sind eine durch und durch ideologisierte Republik, aber die Ideologie, an die wir glauben, die fliegt uns gerade um die Ohren in jederlei Hinsicht. Und Deutschland ist hier wie Kevin zunehmend allein zu Hause, vor allem weil wir uns wirtschaftlich so abhängig gemacht haben von den USA und glauben, die politische Führung glaubt das jedenfalls, man könne nach wie vor der Ukraine zu einem Sieg gegenüber Russland verhelfen. Aber dieser Krieg Russlands gegen die Ukraine, er wird immer weniger die Öffentlichkeit interessieren und er wird auch das politische System bei uns überfordern, weil die Kriegsschauplätze sich ausweiten werden und weil im schlimmsten aller Fälle irgendwann diese ganzen Kriege irgendwann einmal ineinander greifen. Also die Lage ist wirklich fatal und ich will nicht verhehlen, dass ich eine tiefe Unruhe empfinde über das, was uns erwartet, vor allem auch den Verlust in kürzester Zeit jedweder Glaubwürdigkeit. Wir stehen für nichts, außer für Zerstörung, Tod, Leid und für Heuchelei. Und damit kann man eigentlich nicht leben, wenn man nicht gerade ein Teil ist der politischen oder medialen Blase in Berlin oder in Brüssel oder anderswo. Ich weiß nicht, wohin die Reise geht, aber es wird sehr gefährlich werden in den nächsten Wochen. Und wie erwähnt, da kommt sich so ein bisschen vor, wie an Deck der Titanic. Es gäbe noch einiges und vieles zu sagen in diesem Zusammenhang. Ich möchte abschließend noch Hannah Arendt wiedergeben, die 1944, 4 Jahre vor Gründung des Staates Israel, zu Protokoll gab, wenn Israel begründet werden sollte und dieses Land sich nicht ins Benehmen setzt mit seinen mediterranen Nachbarn, wie sie es formulierte, sondern ein Land ist, das auf Gewalt fußt und mit Gewalt eigene Interessen wahrnimmt, unterstützt durch eine Supermacht von außen, gemeint waren die USA. Wenn das die Linie ist, die Israel fahren sollte, dann wird dieses Land auf Dauer nicht bestehen können im Nahen Osten. Das schrieb Hannah Arendt 1944 und diese ihre Worte sind heute so aktuell wie damals. Vergessen wir nicht, Israel verfügt über Atombomben, der Iran nicht. Man muss klar und deutlich sagen, würde der Iran über Atombomben verfügen, wäre niemand auf die Idee gekommen, dieses Land anzugreifen. Die iranische Führung hat bisher glaubwürdig immer wieder versichert, das haben auch US-amerikanische Geheimdienste bestätigt, dass man nicht an einer Atombombe baue. Aber angesichts dieser Ereignisse wird man wahrscheinlich davon ausgehen müssen, dass die Iraner natürlich alles Recht der Welt haben, sich zu überlegen, ob sie sich nicht doch eine Atombombe zulegen. Wie gesagt, wohin die Reise führt, ich wünschte, ich hätte irgendwie ein Happy End in petto. Habe ich aber nicht. Ich erlaube mir nochmal hinzuweisen auf mein Buch Drecksarbeit, Israel, Amerika und der imperiale Größenwahn im Nahen Osten. Der Titel dieses Buches trifft's wie die Faust aufs Auge. Die ganzen Hintergründe der Vorbereitung zu diesem Krieg, die Gefechtslage in der Region, all das wird dort umfassend beschrieben. Ja, ich hoffe, dass dieser Krieg gegen den Iran dazu führt, dass auch unsere politischen und unsere Meinungseliten noch einmal in sich gehen und sich fragen, ob wir nicht auf einem völlig falschen Weg sind. Man muss diesen Angriffskrieg verurteilen. Und ich fühle mit allen Opfern dieses Krieges, die meisten Opfer wird es im Iran geben, die Kinderschule, die Mädchenschule ist erst einmal ein erster großer, furchtbarer Auftakt in diesem Krieg. Ich glaube, dass unsere aller Gefühle mit den Opfern dieses Krieges sein sollten. Und ich glaube, dass all diejenigen, die als sogenannte Aktivisten oder Aktivistinnen nicht müde werden zu propagieren, dass dieser Krieg ja zwar schlimm sei, aber am Ende werde die Freiheit kommen. Also so dumm kann man gar nicht sein, um einen solchen Blödsinn von sich zu geben. Man sollte nicht Zerstörung mit Befreiung verwechseln oder gar mit Erlösung. Es ist jetzt wirklich an der Zeit, innezuhalten und die Karten neu zu mischen. Wenn wir das nicht tun, werden wir überrollt von Entwicklungen, deren Tragweite wir heute noch gar nicht absehen können. Damit möchte ich es an dieser Stelle sein bewenden lassen. Haben Sie Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Machen Sie es gut. Bis zum nächsten Mal.